Guten Morgen zusammen. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Licht deines Wortes. Wir bitten, Herr, lass es die Dunkelheit unseres eigenen Wesens verscheuchen und uns in dein Licht stellen. Wir bitten dich, Herr, um die Gnade, in deinem Licht zu wandeln. Lass jetzt die Gedanken unseres Herzens, die Rede des Mundes, nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Wir danken dir, dass du unser Fels und unser Erlöser bist. Amen. Wir sprechen von der Wiederkunft Jesu Christi. In einem ersten Hauptteil hatte ich eine allgemeine Beschreibung der Wiederkunft gegeben. Wir sind im zweiten Hauptteil. Da geht es um die Bedeutung der Rückkehr Jesu Christi in diese Welt. In einem ersten Abschnitt sprachen wir von der Wiederkunft als weltgeschichtlich. Die Wiederkunft Jesu Christi hat weltgeschichtliche Bedeutung. Wir befinden uns in diesem zweiten Abschnitt, wo wir von der heilsgeschichtlichen Bedeutung sprechen. Die Wiederkunft Jesu Christi ist von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Zunächst sprechen wir hier vom grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Wiederkunft Christi und Heilsgeschichte. Es ist nämlich so, die Wiederkunft Christi bringt die Heilsgeschichte zum Ziel. Der Zusammenhang zwischen Wiederkunft Christi und Heilsgeschichte ist der, dass die Wiederkunft Jesu Christi die ganze Heilsgeschichte zu ihrem Ziel führt. Das tut sie auf zwei parallelen Wegen. Wir sprechen hier einmal von der allgemeinen Heilsgeschichte und dann aber auch von der persönlichen Heilsgeschichte. Wir waren gerade da stehen geblieben. Wir setzen also mit diesem zweiten Aspekt fort heute Morgen. Die Wiederkunft Jesu Christi bringt die persönliche Heilsgeschichte zu ihrem Ziel. Wo beginnt nun unsere persönliche Heilsgeschichte? Die allgemeine beginnt ja in der Ewigkeit, wo Gott ein Heil im Voraus schon plant. Wo beginnt aber unsere persönliche Heilsgeschichte? Einerseits beginnt sie ebenfalls dort. Gott hat jeden von uns dort gesehen. Aber in unserer eigenen Biografie, nachdem wir auf die Welt gekommen sind, beginnt sie eigentlich in dem Ruf des Evangeliums. Die gute Botschaft von Jesus Christus erreicht uns mit ihrem Ruf an uns. Komm, komm zurück, denn von Geburt aus sind wir dabei, von Gott wegzugehen. Auf diesen Ruf wird dann mit Umkehr geantwortet. Gott tut den ersten Schritt zu uns hin, er ruft uns, alles dieses natürlich aufgrund von Einsatz Christi am Kreuz. Aber in unserer persönlichen Geschichte werden wir gerufen und wenn wir heute seine Nachfolger sind, dann haben wir auf diesen Ruf mit einer Umkehr geantwortet. Wie verläuft es dann nun weiter? Unsere persönliche Heilsgeschichte findet statt in drei Heilsschritten. Die Umkehr oder in der Umkehr besser, findet die Heilszuwendung statt. Normalerweise spricht man von Bekehrung und Wiedergeburt, aber das genügt nicht. Bekehrung ist übrigens missverständlich für viele. Es handelt sich hier um eine Umkehr von Satan, Sünde und Welt. Und diese Umkehr ist der Zeitpunkt, in dem Gott uns sein Heil zuwendet. Er vermittelt sein Heil. Die Wiedergeburt ist ein Teil davon. Das ganze Heil ist ein großes Paket, zu dem auch die Sohnesstellung und Verschiedenes gehört. Also, die Heilszuwendung geschieht im Zeitpunkt. Im Zeitpunkt der Umkehr. Aber dann kommt die Heilslinie in unserem Leben. Mit diesem Punkt, mit diesem Zeitpunkt in unserem Leben, beginnt dann eine Linie. Und auf dieser Linie unseres Glaubenslebens findet dann die Heilsentwicklung bei uns statt. Das Heil entwickelt sich in unserem persönlichen Leben, insofern wir Fortschritte machen. Wir wachsen im Glauben, im Gebet, in der Christusähnlichkeit, in verschiedenem. Das Heil Jesu Christi, die Gnade, in der wir stehen, Römer 5, darf sich hier entfalten. Und dann kommt wieder ein Punkt am Ende dieser Linie. Das ist der dritte Schritt. Die Heilsvollendung. Und da liegt nämlich gerade das, wovon wir sprechen. Wir sagen, die Wiederkunft Jesu Christi führt unsere persönliche Heilsgeschichte zum Ziel. Da sind wir dann angekommen. Es beginnt mit dem Ruf Gottes, findet dann weiter statt in unserer Umkehr. Gott wendet sein Heil uns zu. Dann kommt die Heilsentwicklung, die Entfaltung des Heils in unserem Leben. Und die Heilsgeschichte kommt zum Ziel mit unserer Heilsvollendung. Aber das geschieht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Zum Teil schon vorher, wenn wir sterben und ins Jenseits gehen. Die Bibel spricht da von vollendeten Geistern. Aber das Heil in unserem Leben ist noch nicht ganz zum Ziel gekommen. Der dritte Schritt, die Heilsvollendung, ist nun das Ziel des Anfanges. Es fing mit dem Ruf Gottes an, und dieser Ruf hat zum Ziel, eines Tages zur Vollendung zu bringen. Der dritte Schritt ist also der letzte und die Hoffnung des ursprünglichen Rufes. Und in dieser Verbindung lesen wir einige Schriftstellen. Epheser 1, Vers 18. Und die Augen eures Verständnisses erleuchtet werden, um zu wissen dreierlei. Erstens, welches die Hoffnung seines Rufes ist. Und dann, welches der Reichtum der Herrlichkeit. Und in Vers 19, welches die Größe seiner Kraft. Das Erste, das hier erwähnt ist, wofür wir offene Augen haben sollen, ist, dass der Ruf, mit dem wir gerufen wurden, eine Hoffnung hat, ein Ziel hat, eine Zukunft hat. Wir lernen zu hoffen auf die Heilsvollendung. Übrigens steht hier nicht im Grundtext Berufung. Trotz dessen, dass fast alle Übersetzer dieses alte Wort immer noch gebrauchen. Aber es hat heute einen anderen Klang. Heute sollten wir das B mit einem G auswechseln, wenn wir von Rufen sprechen. Wir sind gerufen worden. Berufen ist zu einseitig. Das griechische Wort ist ein sehr einfaches Wort und im Substantiv wird es besser mit Ruf übersetzt. Da genügen drei Buchstaben. Weiter, Epheser 4. Epheser 4, Verse 1 und 2 und dann Vers 4. Ich rufe euch also auf. ich, der Gefangene im Herrn, in einer Weise zu leben, die würdig ist des Rufes. Dasselbe Wort, mit dem ihr gerufen wurdet. Der Ruf kam im Evangelium. Gott rief uns. Und jetzt, wo wir diesem Ruf gefolgt sind, sollen wir entsprechend leben. Würdig heißt entsprechend. Der Ruf ruft auf zu einer bestimmten Lebensweise. Und welches und was ist das für eine Lebensweise? Das ist eine Lebensweise, die dem Ziel entspricht. Sind wir unterwegs zum Königspalast als Königskinder, dann verhalten wir uns hier anders, als wenn wir ein anderes Ziel vor Augen hätten. Wandelt würdig des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Zunächst wird der Apostel dann sehr spezifisch, mit aller Demut. Das geziemt sich. Keiner von uns hat diese Geschichte begonnen, nicht wahr? Niemand von uns suchte Gott. Tun wir also nicht so, als ob wir etwas hier verdient hätten. Und es bleibt seine Leistung nie die unsrige. Mit aller Demut und Sanftmut in der Begegnung mit dem anderen, mit Langmut, wobei ihr einander in Liebe ertragt und so weiter. Das entspricht unserem Wesen und dem Ziel. Und Vers 4 haben wir denselben Gedanken. Die Einheit hat mit einem Leib zu tun, mit einem Geist, entsprechend dem, dass ihr gerufen wurdet, in einer Hoffnung eures Rufes. Da ist wieder dieses Wort Hoffnung in Verbindung mit dem Ruf. Jedes Mal, wenn Gott, der Heilige Geist, den Ruf des Evangeliums an das Gewissen heranträgt, ist das Ziel diese Hoffnung, dass diese Seele, diese Person eines Tages in voller Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit steht. Das ist die Hoffnung, das Ziel dieses Rufens. Und diesem Zeichen leben wir unser Leben alleine mit dem Herrn und untereinander zusammen mit dem Herrn. Wir sind nicht nur in die Nachfolge Jesu Christi gerufen worden. Nicht nur für dieses Leben, für diesen Lebensabschnitt. Wir sind gerufen worden für ein ewiges Ziel. Wir sind gerufen worden für eine Zukunft in der Ewigkeit mit ihm. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns nach seiner reichen Barmherzigkeit wiederzeugte zu einer lebendigen Hoffnung. Warum wiedergeboren? Weil Gott eine Zukunft für uns hat. Die Wiedergeburt hat zum Ziel diese Hoffnung. Sie ist nicht das Ende. Und diese Hoffnung kommt zustande durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi macht diese Hoffnung möglich. Und dann 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Wozu er euch auch durch unsere gute Botschaft rief. Evangelisieren wir, geben wir die gute Botschaft von Jesus Christus weiter, dann ist das ein Ruf. Paulus rief die thessalonischen Christen mit seiner Botschaft. Wozu er euch oder Gott hat gerufen, wozu er Gott euch auch durch unsere gute Botschaft rief. Wohin? Was ist das Ziel? Zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn. Und wer ist dieser Herr? Jesus Christus. Herr steht hier in betonter Stellung. Befassen wir uns nun mit diesen zwei Zielen, die wir genannt haben. Befreiung aus der Not, davon sprach ich gestern, und vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Befassen wir uns zunächst mit dem ersten Ziel der Heilsgeschichte, ob allgemein oder persönlich, der Befreiung der Gottestreuen aus aller Not. Diese Befreiung aus der Not bringt die Wiederkunft Jesu Christi. Welche Not ist es nun, aus der hier gerettet wird, wenn Jesus kommt? Wenn das das Ziel der Heilsgeschichte ist, eines Tages uns aus der Not herauszuretten, was ist das für eine Not? Die Wiederkunft Jesu Christi bringt Rettung aus gegenwärtiger Not, in der wir uns heute befinden, und zweitens aus zukünftiger Not, in welche Menschen noch kommen können. Befassen wir uns mit der ersten. Die Wiederkunft Jesu Christi bringt, und das ist das Ziel der Heilsgeschichte, bringt Rettung aus der gegenwärtigen Not. Worin besteht diese gegenwärtige Not? Sünde und ihre schlimmste Folge, der Tod, gehören zu dieser Not. Diese Sünde und Tod begleiten die Heilsmenschen hier immer noch. Wer immer Anhänger Jesu Christi ist, ist immer noch begleitet von Sünde und Tod. Die Tatsache, dass Jesus für ihn gestorben ist, heißt nicht, dass er schon jetzt frei ist vom Sterben. Er wird einmal frei werden. Gott hat vor, die Folgen von Golgatha schubweise zu dispensieren. Wir kommen zuerst in den geistlichen Genuss von Golgatha und erst später in den äußeren Genuss. Der Leib kommt erst später dran und wird dann in das Heil hineingezogen. Sünde und ihre schlimmste Folge, der Tod, begleiten hier also immer noch die Anhänger Jesu. Davon werden sie erst bei der Wiederkunft des Herrn befreit. Schriftstellen, Römer 7, Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich befreien? Er ist also noch nicht befreit. Wer wird mich befreien aus diesem Leibe des Todes? Er weiß, wer es tun wird, und dankt sogleich Gott in Vers 25. Aber er sehnt sich nach dieser Befreiung. Er kennt diese ständige Tendenz, weg von Gott zu gehen. Es ist ein innewohnender Zug, ein Gesetz nennt er es. Dieser ständige Zug, weg von Gott zu kommen. Er muss dagegen kämpfen, Tag und Nacht. Wer wird mich befreien? Diese Befreiung steht noch aus, sie kommt. Dann 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 54. Wenn dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann, wenn Jesus kommt, wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Das steht uns noch bevor. Aber jetzt besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir eines Tages auf den Friedhof kommen, weil wir immer noch von der Sünde behaftet sind. Philipper Kapitel 3, Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird. Das wird die Rettung sein. Er hat uns gerettet und diesen Retter erwarten wir, aber wir erwarten nicht nur einen, der uns gerettet hat, sondern retten wird. Also es steht noch einiges aus an Rettung, der unseren Leib befreien wird von seiner Niedrigkeit, unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird, um gleichgestaltet zu werden seinem Leib der Herrlichkeit. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte, das mit der Wiederkunft in Erfüllung geht. Und eine letzte Stelle, 1. Johannes 3, Vers 2, wo auch das Thema Sünde angesprochen wird. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, enthüllt, sichtbar geworden, was wir sein werden oder wie wir sein werden. Wir werden nichts anderes sein als Gottes Kinder. Nicht so. Jetzt sind wir Gottes Kinder, aber es ist noch nicht gesagt, was wir sein werden, als ob wir dann etwas anderes würden. Nicht so, sondern wie wird es dann aussehen, wenn die Gotteskindschaft, die wir jetzt besitzen, zur vollen Blüte gelangt? Das ist noch nicht offenbar, das steht uns noch bevor. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Mit diesem Schauen werden wir verändert, nicht nur äußerlich, dem Leibe nach, auch innerlich. Dann werden wir sündlos werden. Wir werden herausgeholt aus der Welt der Sünde und die Sünde wird aus uns herausgeholt. Erst dann kommt die Perfektion, die Vollkommenheit. Also Sünde und Tod gehören zu dieser Not, von der Jesus Christus uns bei seiner Wiederkunft befreien wird. Aber das ist nicht die ganze Not. Unsere Not besteht auch darin, dass Satan immer noch in der Nähe ist, in der Gegend. Dass er uns immer noch anfährt, anficht, versucht. Satan gehört ebenfalls noch zur Not der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Von ihm aber wird die Gemeinde, werden wir als Heilsmenschen eines Tages befreit werden. Das steht in Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens wird Satan mit Schnelligkeit unter euren Füßen zerdrücken. Die Gnade unseres Herrn, die Gnade Jesu Christi, sei mit euch inzwischen. Ja. Die Gnade gibt die Fähigkeit, mit diesem Satan inzwischen fertig zu werden. Aber eines Tages, und das ist unsere Hoffnung, wird er unter unseren Füßen, aber er wird es tun, seine Kraft, wird Satan schnell unterdrückt werden. Auch von der Not der Sündennacht dieser ganzen Welt wird die Gemeinde befreit werden. Das ist der dritte Aspekt. Sünde und Tod, Satan, aber der ganze Einfluss der Sünde, die ganzen Folgen, die sündigen Folgen, die wir Nacht nennen können, das ist die Not, von der wir eines Tages befreit werden werden. Einige Schriftstellen hier, die das besagen. Römer 13, dort die Verse 11 und 12. Römer 13, 11 und 12. Dieses beachtet, da ihr um die Zeit wisst, dass die Stunde da ist, da wir bereits aus dem Schlaf erwacht sein sollten. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, denn als wir glaubten. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag hat sich genaht. Merken Sie, wie die Bibel das Leben unserer Zeitalter beschreibt? Gemeinde Jesu lebt in einer Umwelt, die als Nacht bezeichnet wird. Deshalb brauchen wir Licht. Petrus sagt, das Wort Gottes ist wie eine Lampe an diesem dunklen Ort in dieser Welt. Aber der Morgenstern wird aufgehen. Der Morgen kommt. Jetzt ist es finster um uns her. Das ist die Folge der Sünde. Wir haben sündige Menschen um uns her, die noch in der Nacht leben. Aus dieser Nacht sollen wir eines Tages herausgeholt werden, wenn der Tag kommt. Inzwischen lasst uns also die Werke der Finsternis ablegen, anders leben als Menschen, die noch in der Dunkelheit leben. Und die Waffen des Lichts anziehen. Also wie ein Soldat, der sich morgens rüstet zum Kampf. Wir sollen also in Richtung Tag leben. Eines Tages werden wir von dieser Nacht befreit werden. Vergleichen wir, ich hatte die Stelle schon erwähnt, ich kann sie jetzt lesen, 2. Petrus 1, Vers 19, zeigt ebenfalls, dass unser Zeitalter, die Welt, in der die Gemeinde lebt, Nacht ist. 2. Petrus 1, 19. Wir haben umso fester das prophetische Wort, auf das ihr wohltut, zu achten wie auf eine Lampe, die an einem trüben Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also um uns her, aber wir haben hier einen weiteren Gedanken. Auch in uns ist es Nacht. Ja, wie stimmt das jetzt mit der Tatsache, dass Jesus das Licht ist und eingezogen ist in unser Wesen? Das macht Paulus deutlich in 1. Korinther 13. Wir sehen jetzt durch ein undeutliches Glas, wie durch ein halbdurchsichtiges Fenster. Wir sehen noch nicht das volle Licht. Es ist nur zum Teil hell geworden. Aber eines Tages werden wir im klaren Licht unseren Herrn sehen und wir werden verstehen. Manches bleibt uns hier dunkel und unverständlich. Deshalb der Morgenstern auch in unseren Herzen, nicht nur außerhalb, aufgehen muss. Um uns her und in uns wird es hell werden. Offenbarung 21, Vers 25. Ihre Tore, heißt es von dem neuen Jerusalem, werden des Tages nie geschlossen werden, denn es wird dort keine Nacht sein, also keine Gefahr. Keine Nacht und keine Gefahr. Alles das wird gebannt sein, vorbei sein. Das ist das Ziel mit der Heilsgeschichte Gottes. Offenbarung 7. Verse 16 und 17, die letzten zwei Verse des Kapitels. Sie, die Gläubigen, die Angekommenen, wird nicht mehr hungern, auch wird sie nicht mehr dürsten, auch wird die Sonne gar nicht auf sie fallen. Das gehört alles zur Not in dieser Zeit. Auch jede Hitze nicht, weil das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, ein Hirte für sie sein wird und sie zu lebenden Wasserquellen führen wird. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Aber die Tränen fließen heute noch. Ja. Erst dann sind sie weg. Dieses Los ist uns noch beschieden. Es ist aber unsere Hoffnung, aus dieser Not befreit zu werden, aus der Nacht und dem Schweren dieser Welt. 2. Thessalonicher 1, Verse 6 und 7. Dazu gehört auch die Verfolgung. 2. Thessalonicher 1, 6 und 7. Insofern es ja gerecht ist bei Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängung zu vergelten. Das kommt. Und euch, die ihr bedrängt werdet, mit Entspannung zu vergelten. Samt uns bei der Enthüllung des Herrn Jesus vom Himmel. Wenn Jesus kommt, dann werden wir befreit werden von der Sünde in anderen Menschen. Ihre Sünde treibt sie, uns zu hassen. Wir werden verkannt, Jesu wegen. Aber aus dieser aller ganzen Not werden wir dann befreit werden. Noch ein letztes. Bei der Wiederkunft Jesu Christi werden wir befreit von den Leiden, die durch die Vergänglichkeit der Schöpfung entstehen. Von Leiden, die durch die Vergänglichkeit der Schöpfung entstehen. Das hat jetzt direkt nicht mit Sünde zu tun. Das ist noch etwas Zusätzliches. Im Garten Eden entstand zweierlei Not. Die zwei werden manchmal verquickt, sodass eine Redewendung unter Christen kursiert, der wir entgegenwirken sollten. Wir lebten in einer gefallenen Welt. Wir leben nicht in einer gefallenen Welt. Paulus macht das ausdrücklich deutlich in Römer 8. Er sagt dort, die Welt, die Schöpfung ist nicht schuld. Fallen ist ein Schuldbegriff. Früher sprach man von jungen Leuten, die gefallen wären. Heute spricht man kaum mehr so, weil man sich daran gewöhnt hat. Die Welt ist nicht gefallen, die Menschen sind gefallen, die Welt der Menschen. Wenn sie Welt so behaben, meinen, dann ja. Aber das ist nicht normalerweise, was man da meint, wenn man von einer gefallenen Welt spricht. Da spricht man von dem Riss, der durch die Welt geht, von dem Herbst, der in der Welt herrscht. Aber das ist nicht das gehört nicht zum Fall. Im Garten Eden fiel nur der Mensch, nicht die Welt. Nur der Mensch wurde schuldig. Aber was ist es denn mit dieser Welt? Da hat Gott gehandelt. Und zwar nachdem der Mensch gesündigt hatte. Das ist also von dem Sündigen des Menschen zu trennen. Das sind zwei voneinander zu unterscheidende Ereignisse, die dort im Garten Eden stattgefunden haben. Im Garten Eden haben wir einige Beispiele von den Folgen dieses Dekretes Gottes, dieser Verfügung Gottes. Dort wird vom Schmerz im Leben der Frau gesprochen, vom Energieverlust im Leben des Mannes. Er wird arbeiten und arbeiten, schuften. Im Schweiße seines Angesichts, deren Existenz aufrechterhalten. Das sind nur einige Beispiele von der Not, die auf die Menschen gekommen sind, ist. Paulus spricht davon in Römer 8, Vers 23. Nicht nur das, sondern auch wir selbst, als solche, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, während wir auf die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes, warten. Unser Leib gehört noch zu der Umwelt des Menschen. Unser Leib ist unsere erste Umwelt, ja? Wir selbst sind ja Geistwesen und wohnen in einem Hause. Und dieses Haus umgibt uns wie ein Gefäß. Wir leben in einem Zelt, sagt die Bibel. Und dieses Zelt, unser Körper, ist unsere erste Umwelt. Und diese Umwelt, unser Körper, ist ein Bestandteil der Geschaffenheit, des Geschaffenen um uns her. Genau wie die Bäume alt werden, so werden wir alt. Wir unterscheiden uns in unserem Körper nicht von den Kleidern, die wir tragen, oder von den Beförderungsmitteln, in die wir steigen. Alles, was uns umgibt, wird älter, zerfällt. Es zerbröckelt, der Riss geht durch die Welt. Ein Herbst geht durch die Welt. Seit dem Tage, als Gott sagte, so und so wird es sein. Der Mensch, der gesündigt hatte, durfte nicht in einer vollkommenen Schöpfung wohnen. Die Umwelt des Menschen, das Haus des Menschen, musste in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das geschah nicht durch den Sündenfall. Das geschah nicht automatisch. Die Welt ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Sünde des Menschen, erst durch das Handeln Gottes, was aber auf dieses Handeln des Sündigens kam, aber nicht direkt. Die Sünde des Menschen ist nicht die unmittelbare Ursache des Risses in der Schöpfung, dieser Vergänglichkeit, dieser Nichtigkeit, von der Paulus hier in diesem Text spricht. Das ist, sagt Paulus, nicht Schuld der Natur, sondern Gott hat das so verfügt. Aber eines Tages werden wir befreit werden. Und das wird unsere zweite Sohnesstellung sein. Hier ist vielleicht ein kleiner Exkurs angebracht. In einigen Übersetzungen steht Adoption vielleicht oder Kindschaft. Das sind Ausdrücke, die hier nicht genügen. Die beste Formulierung, die ich gefunden habe, ist Sohnesstellung. Auch das macht es nicht ganz klar, aber auch das griechische Wort macht es nicht ganz klar. Da muss man den Zusammenhang konsultieren. Eine oder die beste Parallelstelle zu diesem Text, die man mit studieren sollte, befindet sich in Galater 4. Dort sind es die ersten Verse bis Vers 4. Man kann auch bis Vers 7 lesen. Also der Text dort ist eine Parallelstelle zu dieser. Wir werden zwei Sohnesstellungen erleben. Analog, das heißt parallel, zu den zwei Rettungen, die wir punktweise erleben. Ich hatte vorhin von zwei Zeitpunkten gesprochen. Dem Zeitpunkt, in dem wir in das Heil steigen und das Heil uns geschenkt wird. Und der zweite Punkt ist die Heilsvollendung. Beim ersten Zeitpunkt kommen wir in die erste Sohnesstellung, die Sohnesstellung des Geistes, unseres Geistes. Das heißt, durch den Heiligen Geist kommt unser Geist in die Stellung von Söhnen vor Gott. Davon spricht Vers 15 in diesem Kapitel, Römer 8. Römer 8, Vers 15 spricht von der ersten Sohnestellung, die wir beim ersten Zeitpunkt erleben. Vers 23 spricht vom zweiten Zeitpunkt, von der zweiten Sohnestellung. Was haben diese zwei Sohnestellungen gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass man mit dieser Stellung befreit wird vom Gesetz. In Vers 15 ist vom Gesetz Moses die Rede. Wir brauchen nicht mehr Angst zu haben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz Moses, das uns verklagen würde. Christus hat diese Anklage getragen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz Moses, sodass wir uns fürchten müssten. Wir sind nicht mehr Sklaven. Da ist Galater 4 wieder eine Hilfe. Wir sind nicht mehr Sklaven in diesem Sinne, sondern wir sind Söhne in der Familie Gottes. Und reife Söhne genießen eine andere Stellung. Wir sind jetzt frei von diesem Gesetz. Aber wir sind noch nicht frei ganz von Gesetz. Es gehört noch eine äußere Gesetzmäßigkeit, aus der wir befreit werden. Und das ist die Gesetzmäßigkeit dieser ersten Schöpfung. Sie wird das Elementare genannt. Diesen Ausdruck können Sie sich merken. Diese Schöpfung ist in unserer Geschichte das Erste, das Elementare. Dieser Ausdruck kommt vor in Kolosser Kapitel 2, gegen Ende des Kapitels. Und er kommt auch vor in Galater 4, vielleicht erst in den Versen 8 oder 9 und 10 dort, aber er gehört dahin. Das Elementare, das heißt das Gesetzmäßige oder die Gesetzlichkeit. Wir sind immer noch im Gesetzmäßigen, was diese Schöpfung betrifft. Aber eines Tages werden wir auch von dieser ersten Schöpfung mit ihrer Gesetzmäßigkeit befreit. Bedenken wir, als Jesus auferstanden war, konnte er durch die Tür einfach gehen. Ja? Er war der Gesetzmäßigkeit dieser ersten Schöpfung nicht mehr unterstellt. Er konnte gen Himmel fahren. Gravitätsgesetz, keine Macht mehr über ihn. Ja? Also es wird eine andere Gesetzmäßigkeit sein. Ich denke schon, dass es eine gewisse Gesetzmäßigkeit hat. Aber Paulus spricht da von einem... Er lässt so eine kleine, einen Spalt offen in 1. Korinther 15. Er spricht von dem Unterschied zwischen den zwei Leibern, dem ersten Leib, den wir von Adam her haben, und dem zweiten Leib, den wir von Christus her bekommen werden. Und da spricht er von einem geistlichen Leib. Und jetzt wissen wir nicht, was er da sagen will. Aber offenbar wird diese Tatsache da angesprochen, dass wir einen Leib haben, der nicht mehr so geschaffen ist, dass er innerhalb dieser, der Gesetzmäßigkeit dieser ersten Schöpfung leben würde, sondern wir sind dann fähig, in der anderen Welt zu leben. Also, bei der Wiederkunft Jesu Christi werden wir befreit von den Leiden, die durch die Vergänglichkeit der ersten Schöpfung entstehen. Und dieses Leiden nennt der Apostel in Römer 8, Vers 23, Seufzen. Wir seufzen in uns selbst. Wenn etwas kaputt geht, wenn wir etwas verloren haben, wenn etwas schief geht, da komme ich von einem Besuch nach Hause, spät ist es schon in der Nacht und mit einmal, gut, dass ich nicht zu schnell gefahren bin, liegt ein Baum quer über die Straße. Während wir bei unserem Besuch waren, schwerer Sturm aufgekommen und einige Bäume waren also umgelegt worden. Und so etwas passiert dann. Das ist das Leiden dieser Schöpfung. Und das kommt uns in die Quere. Aber das ist alles, es dient alles dazu, dass wir herangereift werden, geistlich wachsen. Wollen wir nicht murren, wenn etwas in die Quere kommt. Eines Tages aber werden wir auch davon befreit werden. Aber zur Not gehört ein zweites. Wir haben jetzt von der gegenwärtigen Not gesprochen. Es ist noch die zukünftige Not zu nennen. Diese Seite wird manchmal nicht so klar gesehen von Christen. Aber die kommende Not, die Menschen im Allgemeinen treffen wird, ist eine Not, aus der auch wir gerettet werden werden. Von dieser Not des Zornes, des gerechten Zornes Gottes über die Menschen, werden die gerettet, befreit, die Jesus Christus zum Bürgen haben. Zwei Schriftstellen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, welchen er von den Toten auferweckte, Jesus, der uns aus dem kommenden Zorn rettet oder herauszieht. Jetzt. Wir sagen sehr schnell und gern, Jesus hat mich befreit, ich bin nicht mehr auf dem Weg zur Hölle, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Das liegt hinter mir. Ja und nein. Wir leben in der Bewährung. Paulus macht hier deutlich die Befreiung vom künftigen Zorn Gottes. Geschieht jetzt und findet ihren Abschluss. Diese Befreiung findet ihren Abschluss, wenn wir ankommen. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist diese Rettung erst ans Ziel gekommen. Vollständig. Ebenso Römer 5. Römer 5, Verse 9 und 10. Nachdem wir gerechtfertigt worden sind, das haben wir hinter uns, in seinem Blut oder durch sein Blut, durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet werden. Wovon? Vom Zorn Gottes. In seinem Leben. Man sollte eigentlich Vers 8 hinzufügen oder hinzunehmen. Gott beweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Vielmehr werden wir also, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind in seinem Blut, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden wurden durch den Tod seines Sohnes, vielmehr werden wir, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet werden in seinem Leben. Also, diese Rettung steht uns noch bevor, die Rettung vom Zorn. Wenn wir heute bei ihm bleiben und wir seine Kinder dann sind, wenn es sich herausstellt, dass wir nicht Fehlgebote waren, dass wir nicht falsch oder unecht waren, dann werden wir von dem zukünftigen Zorn befreit. Jetzt können wir Pause einlegen.